Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wie vorletztes Mal schon angeteasert von Sarah und mir, geht es heute um Gott im Buch. Wir haben ja gesagt, wir machen einfach so eine kleine Reihe raus und nachdem wir jetzt die Filme und Serien schon einmal besprochen haben, geht es heute mit den Büchern weiter. Und dazu sind heute Sonja und Svanche hier mit mir. Hallo ihr zwei.
Hallo. Hi. Lisa.
Habt ihr denn was vorbereitet für heute zu Gott im Buch?
Ja, also ich antworte da gleich direkt mal. Ich habe erst gedacht, wow, wie schön, Gott im Buch. Und dann ist mir aufgefallen, dass bei dem, was ich aktuell so lese, Gott gar nicht so vorkommt. Und habe dann ein bisschen gekramt in meiner Kinder- und Jugendliteratur und habe da was gefunden und wollte einfach mal fragen, ob ich da vielleicht einfach mal ein kleines Stückchen jeweils draus vorlesen soll, ob das so wohl okay wäre.
Oh, ja, total gerne.
Gut, dann gucke ich mal. Also, ich habe mitgebracht von Ottfried Preußler, Krabat. Kann ja kurz zur Handlung so ein bisschen sagen. Das geht um den 14-jährigen sorbischen Waisenjungen Krabat, der eine Lehrstelle in einer Mühle antritt, in Schwarzkollen. Und nach kurzer Zeit merkt er schon, also dass in dieser Mühle nicht so alles mit rechten Dingen vorgeht. Und ja, das ist halt eine schwarze Schule. Der Müllermeister unterrichtet 12, also auch noch 12 Mühlknappen in der schwarzen Kunst. Ja, Krabat versucht halt auch, das zu lernen, um halt auch dem Meister die Stirn bieten zu können und lernt auch ein Mädchen kennen und die gibt ihm halt durch ihre Liebe die Kraft, das alles durchzuhalten. Das Mädchen heißt Kantorka, was die sorbische Bezeichnung für die Vorsängerin der Ostergesänge ist. Und in der Osternacht spielt auch die Textpassage, die ich vorlesen würde. Da ist Krabat nämlich mit dem Altgesell Tonda an einen Ort gegangen, genannt Bäumels Tod, wo ein Holzfäller vor Jahren gewaltsam zu Tode kam. Und die müssen da halt gemeinsam die Nacht verbringen, um sich dann mit dem Drudenfuß gegenseitig zu zeichnen als Mal dieser Bruderschaft. So. Und also da spielt das jetzt. Seit dem grünen Donnerstag waren die Glocken verstummt gewesen. Jetzt, um die Mitte der Osternacht, fingen sie allerorten wieder zu tönen an. Von den benachbarten Kirchdörfern klang ihr Geläut nach Schwarzkolm herüber. Gedämpft zwar, ein dunkles Gebrause nur das Gesumm eines Bienenschwarmes, und doch war die Heide und waren das Dorf und die Felder und Wiesen erfüllt davon bis zum fernsten Hügelrand. Fast zugleich mit den fernen Glocken hob in Schwarzkolm eine Mädchenstimme zu singen an. Jubelnd sang sie ein altes Osterlied. Krabat kannte es, hatte es selber als Kind in der Kirche mitgesungen, aber es war ihm, als hörte er es heute zum ersten Mal. Erstanden ist der heilige Christ, Halleluja, Halleluja. Nun fiel eine Gruppe von 12 oder 15 weiteren Mädchen ein, die sangen die Strophe im Chor zu Ende. Dann stimmte das eine Mädchen die nächste an und so sangen sie weiter, das eine abwechselnd mit den anderen, Lied um Lied. Krabat kannte das von daheim. In der Osternacht pflegten die Mädchen singend die Dorfstraße auf und ab zu ziehen, von Mitternacht bis zum Morgengrauen. Sie gingen zu Dreien und Vieren nebeneinander in dichten Reihen und eine von ihnen, das wusste er, war die Kantorka. Sie, mit der schönsten und reinsten Stimme von allen, ging in der ersten Reihe und durfte vorsingen, sie allein. Die Glocken tönten von Ferne, die Mädchen sangen und Krabat, am Feuer unter dem Holzkreuz sitzend, traute sich kaum zu atmen. Er lauschte nur, lauschte zum Dorf hinüber und war wie verzaubert. Tonda schob einen Ast in die Glut. Ja, das als kleiner Einstieg in das Buch. Ja, kennt ihr das auch eventuell oder?
Ja, das Buch kenne ich auch und habe ich auch sehr gerne gelesen als Kind. Mhm.
Ich kenne es nicht. Ich weiß, dass es verfilmt wurde, wo wir wieder beim Thema Filme sind.
Ja.
Aber den Film habe ich auch nicht gesehen. Ich wollte, aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen.
Ja, ich finde, es ist also, ich finde, es hat was. Es hat halt so was Mystisches. Ich finde, für ein Kinderbuch ist es auch, es ist gruselig.
Relativ düster.
Es ist düster. Ja, es kommen auch Menschen zu Tode. Das wird auch ganz klar offen ausgesprochen. Also Aber es hat eben so ein schönes Ende. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob man das jetzt verraten sollte. Eigentlich nicht. Also es hat irgendwie ein schönes Ende, so unter dem Aspekt, die Liebe siegt. Und jetzt kann man sich ja fragen, hä, wo ist denn da jetzt eigentlich Gott drin? Aber ich finde, das ist es schon, diese... es ist ja dieses Gegenspiel zwischen Gut und Böse, und dass da jetzt so die Osternacht auch so eine Rolle spielt, ist ja eben schon eben die eine Seite gegen die böse Seite. Der Meister ist ja auch so wie der Satan, wie das Böse, und es ist ja letztlich ein Kampf, wo die Liebe siegt, und das ist ja schon Gott. Und Gott ist die Liebe. Ne? Also das ist insofern, habe ich das als Kind ja nicht unter dem Aspekt gelesen. Aber die Botschaft hat mich interessanterweise erreicht. Und es hat auch keiner zu mir gesagt, jetzt lies mal Krabat, dann lernst du mal, was gut und böse ist, sondern das war halt, das stand halt in der Bücherei, und da habe ich mir das mitgenommen. So, das Buch hat mich da so gefunden eher. Ne? Also.
Toll.
Oh, naja.
Schöne Geschichte.
Ja. Aber
ja, naja, vielleicht.
Soll ich noch was liefern?
Ah, du hast noch was.
Ja, cool. Ich hätte noch was, wenn ihr möchtet.
Gerne.
Ja, also, ja. Und zwar, da muss ich jetzt mal ein bisschen kramen. Da, ich weiß schon, was gleich kommt, nämlich das wurde auch verfilmt. Ja, das, ich glaube, alles wurde verfilmt. Das spricht ja auch dafür, dass das ja, schon so ein bisschen bekannter ist. Und zwar habe ich mitgebracht von C.S. Lewis, Der König von Narnia.
Ui.
Das habe ich mir gerade. Ist ja eigentlich, sind ja die Chroniken von Narnia. Also ich habe tatsächlich als Kind aber nicht die Chroniken gelesen. Ich habe die auch nicht jetzt als Verfilmung gesehen, sondern ich habe wirklich das Buch Der König von Narnia gelesen. So. Und da geht es halt grob darum, wird die Geschichte von vier Geschwistern beschrieben: Peter, Susan, Edmund und Lucy, die halt im London des Zweiten Weltkriegs aufs Land zu einem alten Professor geschickt werden, und in so einem geheimnisvollen Haus geraten die durch einen Kleiderschrank in die fantastische Welt von Narnia. So, das ist so das Setting. Ja, und da geht's dann los. Da treffen sie halt auf unterschiedliche Figuren, und schnell geht es da auch um den Kampf zwischen Gut und Böse. Das Gute in Form von Aslan, ein Löwe, also der zurückgekehrte wahre König, Sohn des großen Kaisers jenseits des Meeres in der Gestalt eines gewaltigen Löwen, und dann halt einer weißen Hexe. So. Naja, es geht so hin und her, und einer von den vier Geschwistern, der Edmund, der stellt sich dann auch so als ein bisschen angreifbar heraus. Der wird dann von der weißen Hexe so in Beschlag genommen und letztendlich aber sogar gefangen genommen. Und sie offenbart dann halt diese Hexe, dass sie diesen Edmund töten will. Und dann bietet Aslan quasi einen Tausch an, um den Tod des Jungen zu verhindern. So, also das heißt, eigentlich ist der Junge dann empfängt, und der weiße, der gewaltige Löwe, der Aslan, bietet sich da halt an. Und da würde ich einfach mal eine Stelle lesen, was da so vor sich geht in dieser Austauschsituation. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt so ein bisschen erklären können. Vorwärts, fesselt ihn, wiederholte die weiße Hexe. Die Hexen sprangen mit kurzen Sätzen auf ihn zu, sie kreischten und jubelten, denn sie stießen auf keinen Widerstand. Dann eilten böse Zwerge und Affen herbei, um den Hexen zu helfen. Sie wälzten gemeinsam das Riesentier auf seinen Rücken und banden ihm die vier Pfoten zusammen. Dabei johlten und gröhlten sie, als vollbrächten sie Heldentaten. Es wäre ihr Tod gewesen, hätte der Löwe auch nur eine Pfote gegen sie erhoben. Doch alles ertrug er lautlos. Sogar als seine Feinde ihn an den Stricken rissen und zerrten und sie so straff anzogen, dass sie ihm ins Fleisch schnitten. Dann schleppten sie ihn zum Steintisch. Halt, befahl die weiße Hexe. Er soll erst geschoren werden. Unter ihrem Gefolge erhob sich gemeines Gelächter, als ein ekelhafter Menschenfresser mit einer großen Schere herbeikam und sich neben Aslans Kopf hinkauerte. Schnippschnapp, schnippschnapp, machte die Schere, und eine Fülle goldener Locken fiel zur Erde. Dann trat der Menschenfresser zurück, und die Kinder konnten aus ihrem Versteck Aslans Antlitz sehen. Nun sah er ganz mager und ganz anders aus als mit seiner wogenden Mähne. Auch seine Gegner merkten den Unterschied. Hehe, zu guter Letzt ist er bloß eine große Katze, schrie einer von ihnen. Und vor der haben wir uns gefürchtet, brüllte ein anderer. Alle umdrängten Aslan und verspotteten ihn. Miau, miau, wie viele Mäuse hast du heute gefangen, du armes Miezekätzchen? Willst du ein Schälchen Milch, Miezemuze? Ach, wie können sie nur, klagte Lucy. Tränen strömten über ihre Wangen. Diese Rohlinge. Das geschorene Antlitz Aslans sah schöner und geduldiger aus als je zuvor. Ja, das als kurzer Eindruck. Ja, kennt ihr das denn, dieses Buch?
Nein, aber ich habe die ganze Filmreihe gesehen.
Ah, okay, dann macht es ja nicht. Dann können wir ja gut drüber reden. Svante, wie ist mit dir?
Ich kann sein, dass ich es gelesen habe. Also ich, aber anscheinend doch nicht, wenn ich mir das jetzt gerade anhöre. Aber schöne Stelle ausgesucht. Da fällt mir auch schon vieles zu ein.
Ja, dann legt mal los.
Naja, gut, ich sag mal, das ist ja jetzt schon sehr, also man, ich würde jetzt viele christliche Elemente da entdecken, ne? Der Aslan, der sich als Herr gibt, der sich opfert, also Christus, der sich für die Menschen opfert und dann eben, bevor er eben gekreuzigt wird, wird er dann nochmal, ja, er wird ja gepeitscht und der Mantel wird halt ihm abgenommen und man lost über seinen Mantel, also ein bisschen das Bild, die Haare abschneiden und entwürdigen so ein bisschen, ne, und sehr schön jetzt so dieser letzte Satz, ne, also schöner, geduldiger. Hat er nie ausgesehen. Das wird mir jetzt sofort einfallen. So, ne? Klar, jetzt auch sehr interessant mit den Farben. Die weiße Hexe als das Böse, ne? Im Gegensatz zu der schwarzen Kunst. Ja.
Ja. Ich habe die Stelle natürlich jetzt ausgesucht. Jetzt als Erwachsene habe ich die Stelle so ausgesucht. Und das ist interessanterweise bei mir bei diesem Buch auch so. Das hat mich total angesprochen. Ich fand das zutiefst schön. Ich habe diese Botschaft darin total aufgesaugt. Ich hatte eine derartige Zuneigung zu dem, was dieser Aslan tut. So, das erinnere ich noch so. Mhm. Ohne dass jemand gesagt hätte, und übrigens, der steht jetzt für Jesus oder irgendwas, hat kein Mensch mit mir darüber gesprochen.
Nein.
Ich habe mich nur jetzt daran erinnert und habe gesagt, wie schön das transportiert wird. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Jetzt weiß ich nicht, wie gut das in den Filmen umgesetzt wird. Keine Ahnung, cool. Kommt das da auch so rüber? Oder?
Es kommt da auch so rüber. Aber ja, ich finde, das ist immer, aber du hast gesagt, du hast noch ein drittes Buch mitgebracht, deswegen warte ich erstmal ab mit meinen ganzen Metaphern, die gleich noch kommen. ich finde immer, man kann es da halt sehr schön reininterpretieren. Aber ich glaube, wenn man es nicht sehen möchte, sind die Filme halt einfach nur Fantasy-Filme mit einem Löwen.
Okay.
Mit einer coolen Story.
Also, ja.
Also man kann da viel reinsehen. Und wenn man so drüber nachdenkt, genau dieses mit, dass er sich opfert und dass er sich hergibt, hat halt alles so diese christlichen Werte. Mhm. Aber wenn man nicht drüber nachdenkt, ist es halt einfach nur ein schöner Kinderfilm. Mhm.
Ja.
Also cool, auch reizvoll, ne?
Letztlich. Ja. Mhm. Ja, also klar, das liegt immer in dem, was man selber auch hört. Wobei, ich glaube, bei Lewis ist es, glaube ich, auch so gemeint gewesen. Ich glaube, das hatte schon so eine christliche Prägung.
Ja, das war ganz klar, christlicher
Hintergrund. Also das ist, glaube ich, auch so beabsichtigt. Bei Ottfried Preußler sind da einfach so, da ist Christliches mit so Naturbräuchen so verwoben. Das hat nicht so eine klare Botschaft, ne? Also, genau. Nein, aber ich habe aber wirklich noch was Drittes mitgebracht, wenn ich das erst noch mal in die Runde werfen soll. Weil, und das ist nämlich, ehrlich gesagt, mein Lieblingsbuch. Da geht es eigentlich gar nicht um Gott. Also, da geht es aber um was ganz Wesentliches des Glaubens, also auch meines Glaubens. Und deswegen, das ist nämlich von Astrid Lindgren geschrieben, Die Brüder Löwenherz. Finde ich wunderschön. Das habe ich tatsächlich auch als Film gesehen, das habe ich aber auch gelesen. Und das habe ich mir auch tatsächlich als Erwachsene nochmal gekauft. Als richtiges Buch, nicht als E-Book, als richtiges Buch. Die Brüder Löwenherz, da sind die Hauptpersonen, die beiden Brüder, Karl, auch Krümel genannt, und Jonathan Löwe. Die Geschichte wird in der Ich-Person aus der Perspektive Karls erzählt, der schwer krank zu Bett liegt und weiß, dass er bald sterben wird, und obwohl es ihm keiner sagen möchte. Der bewundert seinen großen Bruder, der 13 Jahre ist, völlig, der ist klug und fröhlich und überall beliebt. Und der Jonathan versucht immer, seinem kleinen Bruder, dem Krümel, die Angst vorm Tod zu nehmen und erzählt ihm halt von dem Land Nangiala, in dem man nach dem Tod hinkommt. Dort werden alle völlig gesund sein und den ganzen Tag Abenteuer erleben. Und kurz darauf kommt jedoch Jonathan ums Leben, als er mit seinem Bruder auf dem Rücken aus dem brennenden Haus springt, um ihn zu retten. Der Gedanke, dass Jonathan nun in Nangiala lebt, tröstet Karl. Und ich würde euch eine Stelle vorlesen aus dem Buch. Da liegt Krümel jetzt gerade in seinem Bett in der Küche. Wie ich dort liege und in das Kissen weine, höre ich dicht neben mir ein Gurren. Und als ich aufblicke, sitzt eine Taube auf dem Fensterblech und sieht mich mit freundlichen Augen an. Eine schneeweiße Taube, wohlgemerkt, nicht so eine graue wie die Tauben auf dem Hof. Eine schneeweiße Taube. Niemand kann verstehen, wie mir zumute war, als ich sie sah. Denn es war ja genau wie im Lied. Fliegt eine weiße Taube zu dir hierher. Und mir war, als hörte ich wieder Jonathan singen, dann wird meine Seele bei dir sein. Doch jetzt war er es, der zu mir gekommen war. Ich wollte etwas sagen, konnte aber nicht. Ich lag nur still da und hörte die Taube gurren. Und durch dieses Gurren oder in diesem Gurren oder wie ich es sagen soll, hörte ich Jonathans Stimme. Auch wenn sie anders klang als sonst. Es war wie ein Gewisper in der ganzen Küche. Das hört sich fast wie eine Spukgeschichte an und man hätte sich fürchten können, aber das tat ich nicht. Ich freute mich so sehr, dass ich am liebsten an die Decke gesprungen wäre, denn was ich da hörte, war wunderbar. Aber gewiss doch, natürlich war es wahr, das mit Nangiala. Ich solle mich beeilen, auch dorthin zu kommen, sagte Jonathan, denn dort habe man es gut, rundherum gut. Man stelle sich vor, als er dorthin gekommen war, hatte er ein Haus vorgefunden, ein eigenes Haus, ganz für sich allein. Das hatte dort in Nangiala auf ihn gewartet. Es sei ein altes Gehöft, sagte er. Reiterhof heiße es und liege im Kirchstall. Klinge das nicht herrlich? Und das Erste, was er erblickt hatte, als er zum Reiterhof gekommen war, war ein kleines grünes Schild an der Gartenpforte und darauf stand die Brüder Löwenherz. Ja, das als kleiner Eindruck.
Hey, schon eine Steilvorlage hier.
Finde ich nur schön. Also ich,
ja, ist auch.
Also es ist halt ein Kinderbuch. Ja. Man hört das ja an der Sprache, aber ich meine, was für Kinder gut ist, ist ja auch für Erwachsene gut.
Ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, sagt was.
Mir sind die Fragen der Kinder meiner Freundin eingefallen. Als ich die gehütet habe, war der Großvater kurze Zeit vorher gestorben und die haben so ganz konkrete Fragen gestellt, wie das ist, wenn jemand tot ist, ob der dann noch genauso aussieht, wie man ihn lebendig kannte und also letztlich ja, den brannte schon auch so ein bisschen, ja, also die Frage, was passiert denn da? Das war jetzt für den, ja, für die Familie halt nicht schön, weil er sehr plötzlich in der U-Bahn gestorben ist. Aber ja, das kam mir da nochmal so. Da, und ich denke mal aber, dass wir Erwachsene auch solche Fragen haben. Wir uns aber oft nicht mehr trauen, die zu stellen. Oder halt, wir, das ist ja das Thema Sterben und Tod. Was passiert dann? Ist ja ein sehr schweres Thema. Und ja, da, und wir können es uns halt, wir wissen es halt nicht, ne? Wir können es uns halt nicht vorstellen. Und ja, das ist, ich denke, Astrid Lindgren hat wirklich in schöne Worte gefasst. Vielleicht auch Antworten für ihre eigenen Kinder versucht zu finden und Bilder und ja. Wege damit umzugehen. Auch in der Zeit wird es sicherlich, werden die sicherlich auch mit Sterben und Tod konfrontiert gewesen sein, denke ich mal. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, sehr schönes.
Ja, da ist jetzt auch nicht explizit gesagt, dass es um Gott geht, aber es geht halt tatsächlich um die Vorstellung, was passiert mit mir oder mit meinen Menschen nach dem Tod. Und das hat das schafft ein unheimlich tröstliches Bild, das Buch, finde ich. Das ist... wobei es natürlich nicht unproblematisch bleibt in Nangiala, aber, aber das muss man dann lesen.
Genau.
Ja. ja, jetzt habe ich einiges geliefert.
Oh,
jetzt.
Oh, sehr schön. Ja, ich muss die Bücher noch mal lesen, würde ich jetzt sagen.
Meine Bücher-One-to-Read-Liste wird auch immer länger. Immer größer. Nicht nur die Filme, die ich alle noch anscheinend nachholen muss.
Ja, dann wäre es ja noch mal gut, du würdest dann noch mal den Nachklapp liefern, wenn dir danach noch viel eingefallen ist. Das hat ja dann noch in dir gearbeitet anscheinend. Dann.
Ja, sehr, sehr.
Aber ich glaube, das, was Lisa, was du gesagt hast, das ist ja auch wichtig. Möglicherweise begegnet einem ja in einem Buch auch Gott und das war vielleicht vom Autor, der Autorin gar nicht beabsichtigt und man liest es trotzdem. Es ist beabsichtigt und man liest es gerade nicht, das kann ja eben sein. Ne? Also das ist ja doch sehr individuell.
Ne? Ja, mir ist eben sofort ein Buch in den Kopf geschossen, als du da eben was gesagt hast und ich habe gedacht, oh mein Gott, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Deswegen habe ich gedacht, so, es ist halt ein bisschen, wie man es dann auch interpretiert. Mhm. Aber das war ja auch schon, Sonja, ich glaube, da hatten wir beide drüber gesprochen in einem Talk über die Symbole und im Alltag, wie du das erzählt hattest mit dem Blatt, was aussah wie ein Engel. Mhm. Und das war ja auch, als Sarah und ich uns über Gott im Film unterhalten haben, desto mehr man darüber redet, desto mehr fällt einem einfach ein. Und ich finde, das ist jetzt bei Büchern auch so, weil du hast ja jetzt auch keine klassischen Gottesbücher quasi gerade vorgestellt und trotzdem aber in allen halt die Verbindung gefunden.
Genau, aber das ist tatsächlich, also das ist eine Verbindung, die für mich da ist. Das kann eben sein, dass das jemand anders ganz anders empfindet. Und das ist, ich denke, bei jedem gibt es vielleicht irgendein Buch, wo man sagt, Mensch, da wurde mir vorgelesen, da ist irgendwas ganz Spezielles jetzt für mich. Also das denke ich schon, ja. Ich weiß ja nicht, habt ihr noch irgendwelche anderen Bücher mitgebracht oder irgendwas?
Ja, ich hätte jetzt also aus der Kindheit oder Teenie-Zeit vielleicht eher Hallo Mr. Gott, hier spricht Anna. Das wäre jetzt so einer der Klassiker, ne? Die kann man sich auch mal wieder reintun. Finde ich auch eine sehr schöne Geschichte, wie dieser Dialog, der da ja beschrieben wird, dass eben sie dann, also die Anna halt sagt, Hallo Mr. Gott, hier spricht Anna. Und so kindlich sich Gott zuwendet, also den Dialog sucht, ne? So wie Gott sich das auch wünscht, dass wir zu ihm beten im Gebet, in Dialog mit ihm treten. Das war so, und dann habe ich dieses Jahr ist 20 Jahre Jubiläum Habe Kerkeling. Ich bin dann mal weg, also seine Pilgertour, die er da beschrieben hat. Und das habe ich mir dann nochmal gegönnt als ungekürzte Hörbuchversion. Weil das da auch so einzelne Kapitel und Etappen sind, kann man das schön über längere Zeit verteilt hören. Und das ist immer eine Wonne, dazu zu hören, wenn du das liest. Und da geht es aber da jetzt ja schon ganz konkret darum. Ne? Also begegne ich, ist mir Gott begegnet. Also am Ende fragt er erst ja nochmal, ist mir Gott begegnet auf dieser Tour. Und das ist ja, und er kommt halt leise und er ist höflich, er kommt nicht ungebeten. Das fällt mir so direkt ein. Aber das sind ganz klare Bezüge, ne, wo jemand sich auf den Weg macht oder der das Gespräch mit Gott direkt beschreibt, sucht. So spontan. So die beiden. Und finde ich eben beide empfehlenswert in der einen oder anderen Hinsicht.
Ich überlege gerade, es ist schon ein bisschen her, dass ich den HP gelesen habe, aber es ist bestimmt wert, das nochmal zu machen, ja.
Ja. Ja, auch das zu hören, finde ich schon schön. Also ich sehe mal, wenn die Autoren das selber lesen, gewinnt nochmal eine andere Dimension halt. Also wenn sie es halt gerne und gut lesen, dann ist das schon mal natürlich beeindruckend, aber das ist ja dann auch sehr persönlich, das Buch. Ich bin da mal weg und dann ist es umso schöner, wenn der Autor das auch gerne selber nochmal liest.
Ist notiert.
Ja. Das Schöne ist halt, dass man es wirklich gut in kleinen Etappen genießen kann. Und das ist, ja.
Ja. Also ich habe jetzt kein Buch gezielt mitgebracht. Ich habe ein paar Bücher, die ich noch lesen möchte zum Thema Gott im Buch. Und mir sind jetzt gerade tatsächlich drei Bücher eingefallen, wo ihr gerade drüber gesprochen habt, die ich in letzter Zeit oder auch vor einiger Zeit gelesen habe, die jetzt auch gerade einen ganz anderen Kontext irgendwie bekommen. Kinderbücher sind es jetzt gar nicht mal so. Ich habe aber auch ein extrem schlechtes Gedächtnis und kann mich auch an viele Kinderbücher nicht mehr wirklich erinnern. Also zumindest jetzt nicht so, dass ich sagen würde, die Hand irgendwie in Bezug zu. Ich gehe halt generell, also nicht nur bei Filmen, da habe ich es ja auch schon gesagt, auch bei Büchern mehr so in die fantastische Richtung. Also ich bin mehr so der Fantasy- und andere Weltenentdecker-Mensch. Ich bin halt großer Herr-der-Ringe-Fan und alles rund um Mittelerde. Und da lese ich zum Beispiel gerade, beziehungsweise immer mal wieder, das Silmarillion von Tolkien. Das ist ja dann von seinem Sohn veröffentlicht worden. Das sind ja so Kurzgeschichten, das ist so eine Kurzgeschichtensammlung, wie Mittelerde entstanden ist. Und da geht es in gewisser Weise quasi auch um die Schöpfungsgeschichte. Weil da geht es um den Ilúvatar, heißt er da, meine ich, und die Valar, die quasi Mittelerde erschaffen. Und das erinnert mich ein bisschen an Gott und Jesus und die Jünger und die Schöpfungsgeschichte und dass sie sich da halt um alles kümmern und alles, alles erbauen und errichten und Tag und Nacht und Flüsse und Wälder und quasi wie die Schöpfungsgeschichte wird da auch Bezug darauf genommen, wie Mittelerde halt entsteht. Und das ist ja quasi auch ein Riesenbezug zu Gott und zur Bibel und zur Schöpfungsgeschichte und das quasi verpackt in so einem Fantasy-Epos alles ums Thema Herr der Ringe, was Tolkien da macht. Und das andere Buch, was ich noch hatte, ist Kassadin, Jenseits der goldenen Brücke von Julia Dippel. Das ist der Auftakt einer Trilogie. Der dritte und letzte Teil kommt jetzt, meine ich, im November raus. Da hatte ich jetzt letztens erst den ersten Band gelesen. Und das ist auch ein Fantasy-Roman und da geht es um ein junges Mädchen, was irgendwie nicht zu altern scheint, weil sie ständig halt den gleichen Geburtstag feiert und irgendwie nicht weiß, warum. Und dem Ganzen dann so ein bisschen auf die Spur geht. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber am Ende kommen sie dann halt in das Reich Kassadin. Und das ist halt in so verschiedene Völker unterteilt, die halt alle auf irgendeine Art dafür zuständig sind, die Toten auf dem Weg ins Jenseits zu begleiten. Und da gibt es auch ein Totengericht und diese ganzen Völker sind halt unterteilt. Das Land ist irgendwie abgeschirmt durch so einen Nebel und da gibt es Nebelreiter, die quasi die Toten durch die Nebel geleiten. Und dann gibt es so Fährmänner, oder Fährvolk heißt das da, glaube ich, die Toten quasi über den Fluss bringen. Und ja, dann, wie gesagt, das Totengericht, was halt dann über die Toten richtet. Und dann gibt es ein Schattenreich, wo die Verurteilten hinkommen. Und natürlich auch irgendwie ein Wolkenreich, wo dann die erlösten Geister dann hinaufsteigen. Und auf jeden Fall hat das auch halt total viel irgendwie mit dieser Thematik Himmel und Unterwelt und was passiert nach dem Tod in der Sicht oder in die Hinsicht zu tun, was ja generell voll viel im Fantasy-Bereich ist, so mit Engel und Dämonen und Unterwelt. Das hat ja alles da irgendwie seinen Platz. Genau, und jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es halt schon so offensichtlich halt wirklich, dass das halt total in dieses Gottesbild passt. Also Silmarillion mit der Schöpfung und Kassadin mit dem Totengericht. Aber das ist so, was einem dann beim Lesen irgendwie gar nicht so bewusst ist. Was ich eben noch mit Narnia sagte, wenn man da nicht drüber nachdenkt, dann ist es halt einfach nur eine schöne Geschichte. Und was mir jetzt eben eingefallen ist, Sonja, wo du sagtest, Liebe besiegt alles, ist Harry Potter. Ich habe Harry Potter auch noch nie in Verbindung irgendwie mit Gott gebracht, aber gerade dieses Liebe besiegt alles ist ja auch so klassisch bei Harry Potter und ja so ein großer Bestandteil, dass seine Mutter sich ja für ihn opfert und er dann durch ihre Liebe quasi diesen Schutz hat vor allem Bösen, ist ja auch so typisch christlich, dass die Liebe halt am Ende siegt. Und es wird ja auch immer wieder Bezug genommen in den Harry Potter Büchern, dass diese Liebe halt seine stärkste Kraft ist und dass das ist, was er dem Bösen halt voraus hat. Und das, ja, das ist mir eben so eingefallen. Und da habe ich gedacht, so guck mal, Gott ja, und
Christentum. Ich musste da auch eben dran denken, nochmal an Harry Potter, wie weit das jetzt eigentlich, da werden ja da werden ja zig Mythen abgearbeitet oder drin verarbeitet. Genau, das ist natürlich schon auch so ein sehr starkes Motiv, das stimmt. Aber muss ich sagen, habe ich unter dem Blickwinkel auch noch nicht betrachtet.
Nee, ich auch nicht.
Sehr schön.
So lernt man die Bücher mal anders kennen.
Und wie beruhigend auch, dass sich das grundsätzlich Gute der Botschaft so einfach fortsetzen kann, ohne dass man jetzt explizit die Bibel lesen muss, sondern das sucht sich seine Wege, das findet seine Verbreitung. Das wird so ganz unterschwellig als Gutes wahrgenommen, mit Begeisterung, vielleicht auch so als Kinder- und Jugendbuch aufgenommen. Und wenn man Glück hat, erinnert man sich auch als Erwachsener noch dran und denkt, Mensch, aber irgendwie habe ich da doch so ein gutes Gefühl gehabt beim Lesen dieses Buches. Und dann kann man nochmal drüber nachdenken. Also finde ich total spannend, auch mit Harry Potter. Also wirklich,
ja. Ja, total.
Ja, stimmt.
Ja, und ansonsten habe ich eigentlich nur noch Bücher, die ich noch lesen möchte zu dem Thema. Also einmal, Sarah und ich haben uns ja eigentlich zur Hausaufgabe gemacht, bis heute Die Hütte zu lesen. Jetzt kann Sarah ja heute leider nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie es bis heute geschafft hätte. Ich leider nicht. Ich bin noch nicht durch. Ich habe es aber angefangen, allerdings als Hörbuch zu hören. Und es ist unfassbar gut. Also dieser Hörbuchsprecher, ich muss nachher mal nachgucken. Wir schreiben ja bestimmt alle Bücher, über die wir reden, in unsere Infokarte.
Definitiv.
Da muss ich dann auch mal dabei schreiben, wer der Sprecher ist, weil das Hörbuch lohnt sich definitiv. Und bestimmt auch für welche, die das Buch schon kennen. Dieser Sprecher, der bringt das so, so toll rüber. Und ich habe mir das Buch jetzt auch bestellt, weil ich höre das Hörbuch meistens morgens auf dem Weg zur Arbeit, ja, im Auto. Und da waren schon so viele Passagen, wo ich gedacht habe, oh nein, das möchtest du dir jetzt irgendwie markieren und merken. Und es geht halt bei Hörbüchern schlecht. Und dann wird es bald dann auch als physisches Buch bei mir einziehen, dass ich mir meine Markerchen da dran kleben kann. Weil da sind ganz, ganz viele tolle, tolle Passagen drin. Ich bin jetzt bei 35%, glaube ich. Also ich habe noch mehr als die Hälfte vor mir. Und ich finde es jetzt schon großartig. Und kannst du empfehlen. Und ansonsten habe ich noch eins, das geht mehr in den komödiantischen Bereich. Das ist die Bibel nach Biff von Christopher Moore. Da geht es darum, dass ein Erzengel den besten Freund von Jesus zu Lebzeiten von den Toten erweckt und halt von ihm verlangt, die Lebensgeschichte Jesus aufzuschreiben. Und aber halt sehr in das Komödiantische gezogen anscheinend, weil der Klappentext klingt schon mega lustig. Und dann geht es auch darum, in diesen innenliegenden Klappentexten, da sind ja in den Büchern immer innen drin, welche, die ein bisschen ausführlicher sind. Da steht zum Beispiel auch, dass der Engel in seinem abgeschotteten Hotelzimmer amerikanischen Seifenopern und Pizza verfällt. Und es klingt einfach schon so witzig, dass ich das echt gerne lesen möchte demnächst. Und es liegt hier schon bereit. Und das andere ist Jesus liebt mich von David Safir. Das habe ich noch nicht, aber steht auf meiner Wunschliste. Ja, da geht es auch irgendwie um eine Frau, die sich irgendwie immer in den falschen Mann verliebt. Und dann plötzlich einen Zimmermann trifft, der halt behauptet, er sei Jesus. Und sie denkt schon wieder, jetzt habe ich mir schon wieder den falschen Mann ausgesucht, weil so verrückt kann ja keiner sein. Und darauf baut wohl diese Geschichte auf. Und das klang auch schon so gut, als ich dieses Buch gesehen habe, dass ich gedacht habe, oh, das muss ich auch lesen.
Also, ja, spannender Plot, ne?
Ja.
Ja. Das macht Lust auf mehr, ja.
Ja, schön.
Ich brauche Urlaub. Genau, unbedingt. Und Bücher kann man ja auch gut tauschen. Ne? Also wenn man das fertig gelesen hat, dann können wir mal tauschen.
Genau. Ja, eine Büchertauschbörse. Ja. Das finde ich gut.
Und eine Liste müssen wir echt an den Podcast dranhängen. Also falls jemand da doch mal was nachlesen möchte. Also das,
ja, für die Zitate eh. Und ja, aber das wäre auch schön. Wäre schade, wenn es dann sonst unterginge. Genau. Ach man, ja, schön. Oh, ich freue mich schon.
Oh, ich mich auch. Ach ja. So. Genau, ich glaube, ich lese gleich noch.
Ich glaube, ich mache was anderes.
Ich habe auch Lesen vor, aber bei dem Buch, da bin ich gerade erst auf der 30. Seite, da weiß ich noch nicht,
ob es
eventuell in die Gott-Richtung entwickeln könnte.
Ja, schön. Okay. Ja. Sollen wir es erstmal so dabei belassen, soweit so spannend?
Ja, ich hoffe, wir haben jetzt eine ganze Menge an Anregungen gegeben. Also ich fand es jedenfalls total schön, mit euch zu quatschen. Allein, also was ich jetzt schon hier alles mitgenommen habe, ich bin schon total begeistert. Und wenn von den Zuhörerinnen und Zuhörern auch irgendjemand jetzt zum Buch greift, dann haben wir ja alles richtig gemacht.
Ja, und gerne Buchvorschläge uns unterbreiten. Also falls noch irgendjemand da draußen ein tolles Buch kennt, um Gott, christliche Werte oder auch vielleicht ins Komödiantische gezogen, bitte bitte melden.
Ja, wir sind da bitte im melden. Das wäre schön. Ja,
ja.
Klasse. Okay. Also haben wir ja jetzt gesehen, ne? Auch für jeden nochmal bereichernd und immer was dabei. Das stimmt, das ist echt schön.
Okay, dann verabschieden wir uns für heute aus dem Talk. Alles Liebe für euch. Wir sagen Tschüss.
Tschüss und danke. Macht's gut. Tschüss.